Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Ja, also erstmal, ich muss mich bei ganz vielen Menschen bedanken, die mir Geschenke zugeschickt haben, muss ich sagen. Unter anderem meine wunderbare Kollegin, die ihr jetzt hört.
Da kann ich doch nicht was sagen. Doch, natürlich. Ja. Ich habe da so ein Paket geschickt, wie sich das gehört.
Ja, genau. Das war sehr schön. Man ist jetzt ausgestattet mit Warpaint und Gedöns. Sehr, sehr schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ja Besitzer, stolzer Besitzer eines Plattenspielers aus den 70er Jahren. Mhm. Toll. Also wirklich großartig. Da macht Musik hören Spaß. Ob es besser oder schlechter klingt, spielt dabei schon gar keine Rolle. Das ist völlig wurscht. Es ist einfach schöner. Es ist einfach schöner. Man kann lesen, was die Menschen da singen. Man hat ein Cover. Man hat Informationen, wer wann wie was produziert hat, wo das aufgenommen wurde, wann das aufgenommen wurde. Das ist ja alles bei Spotify gar nicht einsehbar. Dazu müssen wir ja alle mittlerweile Wikipedia öffnen. Und wer macht denn das, während er oder sie Musik hört? Ach, hören Sie mir doch auf. Da ist man doch gleich wieder schimpfig. Außerdem hat man ein wunderbares Album bekommen, Boxer von The National, in Gelb. Auch sehr schön. Also ich bin sehr gut ausgestattet mittlerweile, was die ganze Plattenspielerei angeht und diese ganze Schaltenplatterei. Also sehr viele schöne Jazzplatten auch und so.
Mhm. Sehr schön. Cool, dass das so ein Revival erlebt.
Ja, und sogar ein paar Überbleibsel von früher habe ich.
Hm, cool. Das ist schon toll. Das hat alles so ein anderes Feeling. Ne? Du hast die Platte in der Hand. Gut, das kannst du mit einer CD auch noch machen, aber es fühlt sich anders an und ich finde auch beim Hören hat man irgendwie noch mehr Haptik durch die Nadel. Also es ist nicht so, es ist halt nicht reibungslos, sondern man merkt das Material. Das ist schon, das ist verloren gegangen mit der Zeit. Ja.
Ja, man muss ja auch vor allem die Platte umdrehen. Mhm. Ja, nach 20 Minuten ist ja Schluss. Das ist dann schon wieder so ein Aufmerksamkeitsding, weil du dann alleine schon wieder die Aufmerksamkeit spätestens dann hoch fahren musst, weil du ja die Platte umdrehen musst. Das ist halt was anderes, als wenn du irgendwie so eine Spotify-Playlist anmachst und dann, ja, dann machst du irgendwas anderes, ne? Weil die läuft ja die nächsten paar Stunden. Das ist halt schade, dass das mittlerweile so ist, aber es ist halt so. Machst du nix. Auch damit müssen wir alle leben lernen, so ist das. Das ist für uns alte Menschen nicht immer einfach, nicht? Das muss man auch mal sagen, also.
Ja, wenn man es so gewohnt ist, das stimmt. Es sind zwei sehr verschiedene Modi des Hörens. Man kann ja theoretisch, ich meine, wenn man das möchte, es gibt immer noch gute 40-Minuten-Alben, Leute, die sich dran halten, beziehungsweise Playlists, wie auch immer. Schöne, gute, präzise Playlists, wo sich jemand Gedanken gemacht hat, wo man sich hinsetzen kann, das in Ruhe hören kann. Aber es erfordert sehr viel mehr Willenskraft, das von sich aus zu tun. Man hat nicht die Regeln vorgegeben, die es ja doch an vielen Stellen schöner und bewusster machen dann, wie bei einer Platte oder Kassette oder so.
Ja, und man kann einfach die vermeintlich doofen Lieder einfach mal überspringen. Das konnte man bei CD ja auch schon. Das kannst du bei Platte halt nicht, ne? Die fordert dich heraus. Mhm. Das ist so, du kannst ja beim Theater auch nicht einfach mitten im Stück rausgehen. Kannst du natürlich machen. Das ist dann so wie bei Ernst Lubitsch, ne? Also hier Dinges sein oder nicht sein. Haben wir den Film eigentlich schon mal gesehen?
Nee, ich glaube nicht.
Nee?
Oder haben wir den gesehen?
Ja. Das weiß ich nicht. Also wenn du das nicht weißt, also ja, wie dem auch immer sei. Also gesehen ist wirklich nicht mein Beritt. Das, aber der Film ist gut.
Ja, Gedächtnis ist nicht mein Beritt. Also.
Ja, nun. Ja, das kommt bei uns beiden leider dazu. Das ist schade.
Ja.
Wie oft haben wir uns schon gewundert, also A, was wir schon alles besprochen haben und B, was wir auch noch nicht besprochen haben und vor allem haben wir vergessen, also ich bin auch sicher, dass wir irgendwas zweimal besprochen haben. Aber wir vergessen haben, dass wir es schon mal besprochen haben.
Ja, wir haben es auf jeden Fall ein paar Mal recht spät gemerkt.
Wenn überhaupt, ich bin mir noch nicht so sicher.
Ja.
Also warten wir mal ab. Ich bin sicher, unsere HörerInnen wissen sowas. Also, ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir garantiert irgendwas doppelt besprochen haben. Ich meine, 8 Jahre, ne?
Ja.
Das ist eine lange Zeit. Das kann man uns auch nicht zum Vorwurf machen. Wir sind ja auch nur, also ich bin ja jetzt auch alt. Ich darf jetzt auch, also
ich warte noch auf die vernünftige Ausrede.
So ist das. Ja, ansonsten also vielen Dank für die lieben Geschenke, vielen Dank für die großartigen lieben Glückwünsche. Das hat mich natürlich sehr gefreut, das war sehr schön. Vielen Dank dafür. Also ich muss schon sagen, also da ist sind eine Menge Sachen rumgekommen. Es hat mich sehr gefreut. Ich habe mich sehr gebauchpinselt gefühlt. Das war schön.
Schön, so soll man sich fühlen an seinem Geburtstag.
Ne?
Genau, richtig.
So ist das. Ja, ansonsten ist bei mir, glaube ich, auch nichts passiert. Aber da, ich meine, das reicht ja auch. Ne? Ein halbes Jahrhundert ist ja auch immer gut. Also ich, mehr muss ja dann auch nicht. Also
das kann man auch mal so stehen lassen.
Ja, ne? Ja, genau. Das reicht auch in Aufregung, muss ich ehrlich sagen.
Das glaube ich.
Ja. Ja, ansonsten Wetter ist toll.
Mhm.
Nicht? Wir haben hier seit Wochen Frühherbst, also ich bin hingerissen. Wirklich. So macht Sommer Spaß. So finde ich Sommer auch cool.
Ja, keine 35 Grad.
Nee.
Und Trockenheit überall.
Nicht mal 20, toll.
Ui, oh, okay. Hier waren immerhin 25.
Nein, nein, sowas wollen wir nicht haben. Gott, ist ja viel zu warm.
Ja, ja.
Nein, nein, um Gottes Willen. Nee, 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 nee. So also 20 ist gerade noch so okay. Alles andere wird dann unangenehm, weil das nachts nicht mehr abkühlt. Gehen wir bloß los. Nein, damit wollen wir nichts zu tun haben. Also, nee, nee. Ich beneide ja immer die Menschen, die in Kanada und in Island und in Norwegen und so, ne? Hm. Die haben es gut.
Ja, temperaturtechnisch ist schon angenehm. Wobei, die haben auch Sommer mit 30, 35 Grad. Also, auch schon in Schweden gesessen und bin halb gestorben bei 32 Grad
ja,
in der Sonne.
Schweden ist ja auch wieder, also das
ist ach, Schweden ist ja wieder, okay. Na gut.
Das ist was anderes, das ist ja.
Aber in Island haben sie doch bestimmt auch hier und da mal einen Tag mit solchen Temperaturen, ne?
Das kann ich mir, glaube ich, nicht wirklich vorstellen. Ja. Weil es ist halt so weit im Norden, das würde mich doch stark wundern. Also ich weiß, in Kanada schon, aber auch nur im südlichen Teil sozusagen, was man so im Kanada-Süden nennt. Also Montreal und so, ja. Oder Montreal vielmehr. Da schon, aber so weiter oben dann auch nicht mehr. Und Island, also da, ich glaube, die haben so 19 Grad oder so, oder 17, 19 Grad im Sommer, im Hochsommer.
Okay.
Also voll schön eigentlich. Ideal eigentlich, wirklich. Fantastisch. Sommer, in denen man mit Pullover rumlaufen muss. Das sind die idealen Sommer, das ist das. So kann ich arbeiten. So kann ich atmen und mich freuen.
Stimmt. Oh, ich konnte mir jetzt ja nicht verkneifen, gerade mal nachzugucken. Es ist tatsächlich noch schöner oder noch kälter zumindest. Mhm. Durchschnittlich 12 bis 15 Grad.
Das reicht doch.
Von Juni bis August.
Schön, ne?
Also es ist schon ganz schön kühl. Ja,
ja. Ja.
Wobei die rennen dann auch im T-Shirt rum, ne? Die sind ja,
ja,
dann,
ja gut, klar. Für die ist es ja dann warm.
Ja, ja.
Das ist genau wie für die GitarristInnen, die werden das kennen, That Pedal Show, habe ich glaube ich schon öfter zitiert in dieser Sendung. Einer von den beiden Menschen, die das machen, kommt aus Australien und dem ist immer kalt, egal wie warm es draußen ist. Immer. Das ist ihm immer zu kalt. Selbst wenn es irgendwie, keine Ahnung, 30 Grad draußen ausnahmsweise mal in England sind, es ist zu kalt. Ja, nun, der ist halt andere Temperaturen gewohnt, ne? Mhm. So ist das. So sind die Menschen unterschiedlich. Das war auch schön. Ja, Frau Eichler, wie ist es denn da unten, wie, also im Süden?
Also im Süden an der nordöstlichsten Spitze NRWs ist es etwas wärmer, aber auch angenehm. Heute vor allem war schöne Luft.
Mhm,
ja, ja. Ansonsten freut man sich auf übermorgen, denn dann wird man wieder hier einen richtigen Schreibtisch haben, so einen richtigen.
Ah.
Kaum zu fassen, ich habe mal nachgerechnet. Das wird insgesamt so mindestens der 9. Ort sein, an dem ich in diesen 8 Jahren der Sendung sitzen und aufnehmen werde.
Ist das so?
Ja. Wobei von diesen 9 Orten, die ich gezählt habe, 3-mal dasselbe Möbelstück war, aber an verschiedenen Orten.
Okay.
Naja, wie auch immer.
Ach so, an verschiedenen Orten auch innerhalb der Wohnung dann? Oder des Dings?
Nee, in 3 verschiedenen Regionen fast schon. Ja. Verrückt. Also, sagen wir, ich habe durchschnittlich etwas weniger als einmal im Jahr hier den Arbeitsplatz gewechselt, sozusagen.
Okay.
Ja, abgefahren.
Ich kann mich ehrlich gesagt an 4 erinnern, aber okay. Also ich,
genau, ja, ja. Und dazwischen aber auch noch unterschiedliche Möbelstücke.
Also okay,
aber eins taucht mehrmals auf.
Ah, ich verstehe, so. Ich verstehe. Ja, jetzt wird langsam ein Schuh draus. Das fand ich jetzt doch arg verwirrend. Ich würde es mir zutrauen, dass ich alles Mögliche zwischendrin vergessen habe.
Nee, also 9-mal umziehen in der Zeit, das wäre doch ein bisschen extrem.
Ja.
Aber es war auch so nicht normal.
Ja, ach Gott, naja. Ja, ja, und
Leben,
jetzt.
Leben. Ja. Jedenfalls freut man sich drauf, weil dann hat man wieder mehr Platz und so und kann alles hübsch irgendwie zusammenkabeln und alles. Ja, ja.
Verstehe, verstehe. Ja, sehr schön. Da freue ich mich dann gleich mal. Ich werde übrigens demnächst auch einen neuen Schreibtisch haben.
Sehr schön.
Ja.
Sehr schön.
Ein, aber etwas älteren, also keinen neuen, also, sondern einen alten neuen.
Also so ein großes, schweres Massivholzmonster mit Schubladen und Gedöns?
Ja, oder? Mit Schubladen und Gedöns, nicht groß, auch kein groß, also massiv, ja, auf jeden Fall. Massiv schwer auch, aber nicht so groß. Da freue ich mich
schöne
sehr
drauf. Schöne Modelle, das glaube ich.
Das passt dann gut zu dieser Ecke da mit diesen ganzen älteren Möbeln da, ne? Das ist dann, wird jetzt langsam wird da ein Schuh draus hier. Aus diesem Kuddelmuddel hier. Aber was die Stile angeht.
Ja, dein Zimmer ist dann irgendwie in ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnte gealtert.
Ja, das passt ja dann auch, nicht? Ich ja auch. Ja, sicher. Ich wohne ja jetzt 20 Jahre hier, bin ich ja auch, also Jahrzehnte gealtert, nicht? Ja, Frau Eichler.
Ja, dann geht's ab in die Sendung.
Ja, lass uns mal in die Sendung hoppeln.
Hü-hüpf. Okay. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Mit Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Falls ihr uns nicht im UKW oder in der Podcast-App eurer Wahl hören wollt, gibt es uns auch auf Spotify und auf Deezer oder direkt auf feuilletöne.de mit OE, also feuilletöne.de. Da findet ihr auch unser Archiv vergangener Folgen in voller Länge. Die heutige Sendung startet wie immer mit der Rubrik Gelesen und wir schauen mal wieder in die Vergangenheit, denn zunächst muss ich zu kurz zu unserem Auto kommen, denn überraschenderweise in unserer 8-jährigen Geschichte haben wir tatsächlich diesen großen deutschen Autor noch nie besprochen. Das holen wir hiermit nach. Es geht um Heinrich Heine. Christian Johann Heinrich Heine lebte zwischen 1797 und 1856, geboren in Düsseldorf. Und er war einer der bedeutendsten deutschen Dichter, Schriftsteller und Journalisten des 19. Jahrhunderts. Heine gilt als einer der letzten Vertreter der Romantik, aber eben auch als deren Überwinder. Er machte die Alltagssprache lyrikfähig und machte Kritik, Essays und Reiseberichte zur Kunstform. Jeder hat ihn wahrscheinlich von uns in der Schule schon mal lesen müssen oder auch gerne gelesen. Deswegen darf er in dieser Sendung nicht fehlen. Leider war er nicht bei allen beliebt. Im Deutschen Bund wurde er damals mit Publikationsverboten belegt und ging anschließend nach Paris ins Exil. Er wurde auch über den Tod hinaus von Antisemiten und Nationalisten später wegen seiner jüdischen Herkunft und seiner politischen Haltung angefeindet. Diese Außenseiterrolle prägte nicht nur sein Leben und sein Werk, sondern besonders auch seine Rezeptionsgeschichte. Das Gedicht Begegnung, das wir uns für die heutige Sendung vorgenommen haben, wurde im Jahre 1844 bei Hoffmann und Campe in Hamburg veröffentlicht und ist im Gedichtband Neue Gedichte von H. Heine zu finden. Da musste ich kurz mal nachschlagen. Hoffmann und Campe gibt es tatsächlich schon wesentlich länger sogar als 1844. Mhm. Sehr schön, dass wir heute noch sowohl moderne als auch so alte Werke lesen können. Herr Martinsen.
Ja, das mit der Außenseiterrolle und dem Leben und das Werk und die Rezeptionsgeschichte, nicht? Das hat er mit Kafka gemeinsam, ne? Mhm. Das hat ja, da muss ich ja wieder Reich Ranitzky zitieren, dass es eben außer Heinrich Heine nur einen einzigen gibt, der auch aus einem einzigen Grund geschrieben hat, nämlich Angst. Nicht? Die waren beide Außenseiter, beide eben in diese Außenseiterrolle gedrängt worden auch. Und das ist natürlich nicht nur in deren Leben wichtig gewesen, sondern auch jetzt wir nehmen das natürlich auch so wahr. Also eben in der Rezeptionsgeschichte. Ja, ich muss sagen, wir haben ein Problem. Houston, ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Gedicht geht.
Ich auch nicht. Ich dachte, wir finden das jetzt im Gespräch raus. Ja, vielleicht dann, können wir
okay.
Vielleicht können wir kurz darüber sprechen, wie es aussieht und vielleicht, was wir doch schon verstanden haben. Dieses Gedicht Begegnung hat 8 Strophen, 32 Verse. Also ist es ja, nicht lang, nicht kurz. Dann haben wir ja da auch die Zeit des Vormärz. Literarisch ist das die Ära des jungen Deutschlands. Das war so eine ganz liberale junge Bewegung von Dichtern. Vielleicht gibt uns das noch ein bisschen Aufschluss. Und in diesem Gedicht, wir haben schon eine relativ zugängliche Geschichte an erster Stelle. Wir haben einen Tanz irgendwo draußen unter der Linde. Es gibt Musik, Leute tanzen. Und in dieser Szenerie treffen sich ein Wassermann, also das mystische Wesen Wassermann, und eine Nixe. Und sie enttarnen sich sozusagen, sie haben sich unter die Menschen gemischt, enttarnen sich gegenseitig und sind dann anscheinend gelangweilt voneinander. Und tja, das ist die Geschichte. Und jetzt sucht man natürlich irgendwie nach dem, nach der Analogie, nach der Metapher, nach der Message, was will dieses Gedicht uns sagen. Irgendein Ansatzpunkt?
Ich versuche gerade erstmal
eine These
zu eruieren. Wie kommst du darauf, dass sie sich langweilen? Ich bin noch nicht so ganz.
Schau mal, dann haben wir doch schon einen guten Ansatzpunkt. Ich habe gedacht, diese letzte, also erstmal kurz ein paar gute Sachen, dann haben wir die schon mal vom Tisch. Denn ich fand den Sprechrhythmus hier toll und die Strophenstruktur, weil der, weil beides so diesen Tanz mit abbildet in der Sprache. Das fand ich interessant. Am auffälligsten fand ich das in der 5. Strophe, die eine Wiederholung der 2. Strophe ist, fast exakt. Weil, wenn man sich da so reindenkt, die Leute tanzen, ich stelle mir jetzt auch vor zu der Zeit, das sind dann irgendwelche Tänze, wo viele Leute zusammen tanzen, wo man zwischendurch auch mal die Partner wechselt und nicht so wie heute ein klassischer Standard-Tanz, wo man einen festen Partner hat, sondern man tanzt dann so durch die Reihen, mal mit dem und dann wieder eine Weile mit dem Gleichen. Also einmal haben wir diesen Rhythmus im Gedicht und dann haben wir diese 5. Strophe, die in der wir wieder bremsen. Wir haben plötzlich diese Wiederholung von der 2. Die beiden tanzen nicht mehr miteinander, sondern die scheinen wieder, die müssen wieder ein paar Runden drehen, bis sie sich wiedersehen. Dann sind sie wieder beieinander und dann können sie wieder sprechen. Und dann lässt Heine sie auch wieder sprechen. Das fand ich einen schönen Moment, weil der so diese Atmosphäre von dem Tanz sprachlich mit abgebildet hat. Der Sägermann ist in mir direkt wieder rausgekommen. Das war schön, das war atmosphärisch. Das war aber auch so ziemlich das Einzige, was ich gefunden habe, was mir gleich ins Auge gesprungen ist. So, jetzt zu der Langeweile. Die letzten beiden Verse waren ein zweiter Punkt, der mir zwar entgegengesprungen ist, den ich aber nicht richtig erklären konnte. Er wirkte aber auf mich wie, schon fast so ein bisschen Heinz Erhardt-dich absurd, weil die letzten beiden Verse sind, sie kennen sich leider viel zu gut, suchen sich jetzt zu vermeiden. Man könnte es auch hier ernst lesen. Ich habe das so gelesen, sie enttarnt ihn als was Besonderes, beziehungsweise als Wassermann unter den Menschen. Und denkt anscheinend, sie ist schlau, keine Ahnung. Hat ihn ertappt, wie auch immer. Und dann enttarnt er sie aber als Nixe. Und sie stellen fest, ja, sie kennen sich und sie kennen sich auch viel zu gut. Jetzt vermeiden sie sich und das klingt wie, die waren beide irgendwie auf der Suche nach einem Abenteuer und war wohl nichts. Ich habe mich gefragt, warum sie sich nicht schon am Anfang vermieden haben, denn da wusste die Nixe ja schon, dass sie ihren Chef vor sich hat oder wen auch immer, jemanden, den sie gut kennt. Das hatte so was Absurdes am Ende, fand ich. Sie suchen sich jetzt zu vermeiden. Wie, sie hatten gerade noch Spaß, dieser ganze Rhythmus des Gedichtes und dann, aber jetzt, jetzt ist es vorbei, jetzt sind sie irgendwie. War wohl nichts.
Ja, es könnte natürlich auch sein, dass man ganz bewusst zu diesem Tanz gegangen ist. Es kann ja auch so eine Art, Karneval, Maskenball gewesen sein. Und dass man sich eigentlich gar nicht treffen wollte, sozusagen, gewissermaßen im übertragenen Sinne. Und dass sie suchen, sich jetzt zu vermeiden, dieses suchen, sich jetzt zu vermeiden, heißt, sie versuchen, sich jetzt an dem Abend zu vermeiden. sozusagen, weil das ist ja gar nicht das, was sie wollten. Mhm. Vielleicht suchen beide ja auch ein Abenteuer, weil du gerade so gesagt hast, liberal und all solche Sachen. Mhm. Vielleicht ist man ja auch in einer Liaison. Vielleicht ist man ja auch in einer Beziehung.
Ah. Das wäre eine sehr liberale Interpretation.
Ja, du hast
von
ja
liberal,
gerade gesagt,
aber
das
ja,
ist
stimmt. Das stimmt, ja, unser Liberal und ein 19. Jahrhundert.
Ja.
Aber ja, finde ich interessant, das stimmt. Ich habe auch gleich gedacht, dass die beiden auf jeden Fall irgendwo einen Menschen abgreifen wollten, für was auch immer, entweder für gute oder für schlechte Dinge, aber das las sich so, ne? Als ob man auf Partnersuche ging oder zumindest auf Opfersuche, wie auch immer. Ich weiß nicht, was da das Ziel hätte sein können.
Ja, aber sie sind ja einander nicht, also sie sind ja einander wohlgesonnen. Weil es trennen sich höflich die beiden. Also scheint ja nicht so zu sein, dass man da irgendwie Argwohn hegt gegenüber der oder dem anderen. Insofern, ja, suchen sich jetzt zu vermeiden. Sie kennen sich leider viel zu gut. Ja, das kann alles Mögliche heißen. Es kann heißen, sie haben es schon mal miteinander zu tun gehabt und versuchen das jetzt zu vermeiden, weil sie wissen, nö, lass mal. Oder sie haben es immer noch miteinander zu tun und wollen sich deswegen jetzt aber gerade nicht über den Weg laufen, weil das voll langweilig ist. Also es kann alles Mögliche sein.
Mhm. Tja. Schon eine komische Geschichte. Naja. Interessant finde ich, wie trivial am Ende diese Begegnung bleibt. Obwohl sie einmal so märchenhaft anfängt, ne, wegen mystische Wesen unter den Menschen und so weiter. Und obwohl dieser Unterschied zwischen Menschen und diesen beiden Wesen ja auch so hervorgehoben wird. Das ist ja der einzige Punkt eigentlich, über den sie reden. Mhm. Und ja, dieses zentrale Ding stellt sich eigentlich aus etwas heraus, was gar nicht so wahr ist, denn wie sie sich verhalten und wie sie miteinander sind, ist ja doch sehr menschlich. Sie sind erst neugierig, sie sind ein bisschen arrogant, dann sind sie enttäuscht, dann sind sie vielleicht auch gelangweilt. Und das Ganze ist irgendwie, ja, da holt ja nicht plötzlich jemand einen Zauberstab raus oder irgendwie was, sondern das bleibt alles irgendwie sehr trivial und menschlich, obwohl die beiden dabei sind. Das ist auch noch so ein Punkt.
Es könnte natürlich auch sein, dass es sich, da sind wir wieder, wir haben doch gerade gesagt, diese Außenseiterrolle. Vielleicht, weil ja auch betont wird, ihr stammt nicht aus Adams Familie. Sie betonen ja ihre Andersartigkeit. Es kann natürlich auch sein, dass sie nicht zu dieser Gemeinschaft gehören. Dass sie sich deswegen auch so gut kennen. Weil sie zu einer Minorität gehören.
Ah, okay. Das wäre eine schöne politische Lesart, ja.
Das wäre bei Heine ja vielleicht gar nicht so abwegig, weil der war ja durchaus sehr politisch. Das könnte auch sein.
Das ist der Punkt, den ich nicht so richtig verstanden habe.
Guck mal.
Warum vermeiden sie sich? Wenn man sich, ich denke mir so, wenn ich als Teil irgendeiner Minorität, es reicht ja auch sogar an dem, in dieser Veranstaltung gerade irgendwie einer unterrepräsentierten Gruppe bin und ich treffe eine weitere Person aus dieser unterrepräsentierten Gruppe, dann, außer die ist total schrecklich, werde ich die wahrscheinlich nicht mehr in Ruhe lassen und nicht versuchen, sie zu vermeiden. Denn normalerweise versucht man sich ja dann quasi zusammen zu beschützen vor der Mehrheit sozusagen. Aber
ja, wenn du die doch kennst. Und
klar, wenn dein Ziel ist, was Neues kennenzulernen und die Mehrheit ist das, was du kennenlernen willst, dann sieht es anders aus.
So, vielleicht fühlt man sich auch ausgestoßen. Weil es steht ja auch, sie schweben ab. In seltsam fremder Weise.
Sie fallen also auf.
Genau. Ja. Sie fallen auf. Sie sind anders als die anderen. So nämlich. Ja, ja. Und Minorität heißt ja auch immer, wie der Name schon sagt und wie man schon vermuten könnte, das sind ja nicht so viele. Da kennt man ja irgendwann mal, kennt ja mal jeden und umgekehrt. Dann ist es auch gar nicht mehr so einfach, die alle nett zu finden. Dauerhaft. Trotzdem scheint es aber sehr schwer zu sein, die anderen zu treffen und mit anderen ins Gespräch zu kommen. Man scheint sich immer wieder zu treffen und sich sozusagen aufeinander zuzubewegen, weil man so anders ist. Weil man sozusagen einander findet aufgrund der Andersartigkeit. Um das mal so ein bisschen, wie sagt man, hölzern zu formulieren. Das kann auch durchaus sein. So länger ich darüber nachdenke, weil wir gerade auch gesagt haben am Anfang, die Außenseiterrolle und so. Desto länger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass es damit was zu tun hat.
Ja, das ist definitiv ein Thema hier, die Außenseiterrolle dieser beiden Wesen unter den Menschen.
Da tanzen zwei, die niemand kennt. Guck an, siehst du?
Sie schauen so schlank und edel im Gegensatz zu den Menschen. Ja.
Also insofern, das könnte schon ein Thema sein. Das ist eigentlich wieder ein Gedicht, wo unsere HörerInnen voll einsteigen können. Wir haben das verlinkt in den Shownotes bei uns auf der Homepage auf feuilletöne.de. Da könnt ihr das Gedicht nachlesen, ist nicht so lang. Und uns erzählen, was ihr von diesem Gedicht haltet, wie ihr das gelesen habt, was für euch in diesem Gedicht drinsteckt. Das ist schön, ne, dass man über Poesie immer so viel sagen kann und dass man da so viel rausholen kann.
Ja. Vor allem, dass eigentlich ja sogar eine Geschichte erzählt und gar nicht jetzt irgendwie verschwurbelt oder sehr bildlich oder sowas ist, ne, sondern ja, trotzdem so viel Interpretationsspielraum hat.
Mhm. Und desto länger ich darüber nachdenke, desto mehr, glaube ich, ist es die Geschichte der Fremdheit, der Andersartigkeit. Des Anderssein als die anderen.
Ja.
Spannend. Ja, also liebe HörerInnen, ihr seid aufgerufen, holt Stift und Zettel raus und wir verlangen eine dreiseitige Interpretation. Nein, das ist natürlich
ein kurzer
Quatsch.
Kommentar reicht.
Ja, ja, es reicht natürlich, ein Kommentar würden wir uns sehr freuen, ob nun bei Instagram oder bei Facebook oder bei Twitter oder bei Mastodon, wo auch immer ihr uns in den sozialen Medien folgt. Auch das könnt ihr alles bei uns auf der Homepage finden, wie wir da unterwegs sind, wo wir da vor allem unterwegs sind. Und dann könnt ihr ja mal so ein, zwei Sätze oder wie auch immer ihr mögt. Ihr könnt auch bei uns auf dem Blog kommentieren. Das geht natürlich auch. Da könnt ihr auch ein bisschen mehr schreiben, wie es euch genehm ist, wie es euch behagt. Wir würden uns freuen. Und kommen zu Gehört. Es geht diesmal bei Gehört um den New Orleans Jazz und um Dixieland. Das ist ein ganz kleiner Unterschied, der heute gar nicht mehr so wichtig ist eigentlich, aber damals war er nicht ganz unwichtig, beziehungsweise damals war er eigentlich sogar sehr wichtig. Heutzutage ist es eigentlich fast egal, weil man die beiden Stile eigentlich kaum voneinander unterscheiden kann in der heutigen Zeit. Es gibt sehr viel Überschneidungen und sehr viel Gleichartiges. Und wenn man nicht gerade so wirklich in der Materie drinsteckt, glaube ich, wird es auch sehr schwer, das allgemein sowieso auseinanderzuhalten. Aber wir fangen mal an. Was ist denn das überhaupt? Nun, New Orleans Jazz ist eine Geschichte, die eigentlich so der erste Jazz überhaupt war. Und zwar ist das entstanden so irgendwann zwischen 1890 und 1928. Da war so die Hochzeit des New Orleans Jazz. Und damit hat eigentlich alles angefangen, was mit Jazz zu tun hat. Und natürlich ist diese Stilrichtung benannt nach dem Ursprungsort und wichtigsten Zentrum dieses Stils, nämlich logischerweise New Orleans in Louisiana. Voraus ging in dem New Orleans Jazz der archaische Jazz der Street Bands und natürlich auch Ragtime floss in den New Orleans Jazz ein. Eine Spielart dieses New Orleans Jazz, und da kommen wir in dieser Gehört-Rubrik noch drauf, das ist sehr wichtig, ist eine in den französisch geprägten Vierteln eine Stilart, die der Creole Jazz ist. Das ist eben der Jazz, der von den Menschen geprägt wurde, die eigentlich ursprünglich aus Jamaika und all diesen ganzen Kolonialländern, die es damals eben gab. Es war ja damals so England, Frankreich, ganz viele europäische Länder hatten unendlich viele Kolonien. Die kommen also hauptsächlich aus der Karibik und sind dann sozusagen nach Europa gekommen, weil eben diese ganzen Inseln, ob das nur Curaçao war oder was weiß ich was nicht alles, in französischer oder im Fall von Jamaika in englischem, ja nennen wir es mal Besitz waren. Und dadurch sind sie halt so in die sogenannten Mutterländer gekommen und die fühlten sich als Europäer. Das heißt, sie sind sozusagen dann von diesen Ländern, Frankreich, England, zurück, in Anführungszeichen zurück auf, nach Amerika, also auf den Kontinent Amerika gekommen, allerdings diesmal nicht dahin, wo ihre Vorfahren herkommen, sondern eben in die USA. Wir müssen also unterscheiden zwischen dem New Orleans Jazz und dem Dixieland Jazz deswegen, weil der New Orleans Jazz hatte eigentlich eine Kollektivimprovisation. Was bedeutet das? Da kommen wir noch im Laufe dieser Rubrik zu sprechen. Es gibt also einmal den New Orleans Jazz, da gibt es die Improvisation, wo fast alle Musiker improvisieren, mehr oder weniger. Es gibt anspruchsvolle Harmonien, es gibt übereinander geschichtete Melodien, elaborierte Tonbildung, die sogenannten Schleiftöne, also diese Blue Notes, die wir auch vom Blues kennen, ein expressives Vibrato und insgesamt eine relativ freie Improvisation. Das ist das eine. Und dann gibt es den Dixieland, der sich Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt hat, eben auch so ungefähr zur gleichen Zeit, eigentlich genau zur gleichen Zeit, in dem nämlich weiße MusikerInnen in New Orleans den New Orleans Jazz versuchten nachzuahmen, weil die wollten logischerweise auch Musik machen. Und Dixieland verbreitete sich von New Orleans Jazz, von New Orleans dann nach Chicago und nach New York aus. Beim Dixieland Jazz treten im Vergleich zum New Orleans Jazz oben genannte Tonbildung, diese Schleiftöne, expressives Vibrato und Improvisation eher zurück. Die Melodien sind glatter und die Harmonien sind einfacher. Seit den 30er Jahren ist dann der Dixieland Jazz überhaupt nur noch sehr schwer vom New Orleans Jazz zu trennen, weil sich dann eben weiße, schwarze und schwarze MusikerInnen sozusagen, weil das dann ja fusionierte, wenn man so will. Und im Laufe der Zeit spielten dann MusikerInnen unabhängig von ihrer Hautfarbe beide Stilrichtungen. Und das hat dann dazu geführt, dass es im Grunde genommen eine große Stilrichtung wurde. Bevor wir jetzt, oder bevor ich vor allem viel zu viel rede, jetzt endlich Frau Eichler.
Dabei habe ich so wenig Qualifiziertes zu sagen. Ich habe sehr viel Spaß gehabt dabei, mich in den New Orleans Jazz und Dixieland reinzuhören. Denn ich meine, es ist eine Musikrichtung, die kennt jeder vom Hören. Aus der Zeit, man assoziiert gleich gute Laune und Sorglosigkeit und Tanzen und vielleicht noch Menschen mit schicken Hüten. Aber mir war zum Beispiel nicht klar, dass sie so alt ist, denn es gab ja durchaus nochmal ein Revival später im 20. Jahrhundert. Mhm. Das war interessant zu hören. Auch interessant zu hören war auf unserer Playlist, dass da einige bekannte Melodien auch drin waren, die ich wieder erkennen konnte. Eine habe ich aufgeschrieben, zum Beispiel Over the Waves war das, die sich ja durchaus später auch noch sehr oft hat finden lassen. Ich denke, da sind ja auch, kann ich mir gut vorstellen, dass da einige Standards entstanden sind, die später noch andere Genres des Jazz durchlaufen haben. Und da hört mein Eindruck auch schon auf, denn ich habe es unheimlich gerne gehört. Es ist ein spannendes Stück Geschichte und es ist ein so warmherziger Teil des Jazz.
Ja, und es ist halt auch der Ursprung des Ganzen und das ist nicht ganz unwichtig. Damals hat man übrigens noch keine Trompete gespielt, sondern das Kornett. Das ist eine etwas weichere oder ein weicheres Blasinstrument ist auch keine Trompete, denn ein Kornett ist ein Horn. Und eine Trompete ist eine Fanfare. Das sind zwei völlig verschiedene Instrumente. Das ist ähnlich wie Klarinette und Saxophon. Viele wissen das nicht. Also das Kornett ist eher verwandt mit dem Flügelhorn zum Beispiel. Das Kornett ist nämlich eine Weiterentwicklung vom Posthorn. Nichts anderes. Deswegen klingt es auch so weich. Oder weicher. Ja, und die Trompete kommt halt von der Fanfare. Die ist halt ja, die ist zylindrisch, genau wie die Klarinette. Und das Kornett ist konisch, genau wie das Saxophon. Für die Experten.
Das war auch interessant zu lernen. Ich wusste, dass es zwei verschiedene Instrumente sind, aber die Tatsache, dass das Kornett weicher klingt, weil es ein, ich glaube, schmaleres Mundstück hat, schmaleres, längeres Mundstück und halt die konische Form, das kann man sich durchaus mal merken.
Genau. Nun, wichtig an der ganzen Geschichte ist, New Orleans war damals das, was heute so ein bisschen New York ist, eigentlich. Oder zwischendurch, wie man New York war, nämlich so ein Konglomerat aus afrikanischen Menschen, aus afrikanischen Ländern, also Sklaven, die den Blues, den Gospel und diese ganzen Geschichten natürlich mit reingebracht haben und die Rhythmen der afrikanischen Länder. Dann gab es die schwarzen europäisierten Menschen, die Kreolen, das waren keine Sklaven, die waren frei. Dann natürlich die Franzosen, die Italiener, die Iren und die Engländer und auch Deutsche. Und es war also ein wirklich ein, ein Konglomerat von ganz vielen Menschen, die von überall her kamen. Es gab zwei große symphonische Orchester zu der Zeit in New Orleans. Eines davon war ein kreolisches, weil die sich als Europäer sahen und weil die auch höchstgradig schulisch gebildet waren und die fühlten sich also überhaupt nicht, hatten auch nichts zu tun mit den, in Anführungszeichen, eigentlich schwarzen Menschen, also mit den schwarzen Menschen, die aus afrikanischen Ländern, ja, man muss ja sagen, verschleppt wurden in die USA, um dort als Sklaven dann zu arbeiten. Nun, diese ganze Geschichte, die wir jetzt so beschreiben, die ging so von 1890 bis 1928 und in den 20er Jahren war dieser New Orleans Jazz eben so wichtig. Wo kommt denn dieser New Orleans Jazz nun her? Nun, es gibt zwei Stränge sozusagen, die zusammenlaufen beim New Orleans Jazz. Das eine ist Ragtime. Ragtime übrigens auch eine Sache, die von Debussy aufgegriffen wurde, ganz interessant, oder auch von Satie. Ganz spannend. Und Ragtime ist in den USA ein Vorläufer dieses New Orleans Jazz. Das ist der eine Strang. Der hatte seine Blütezeit nun wieder von 1899 bis 1914. Einer der bekanntesten in diesem Zusammenhang ist Scott Joplin. Der war nämlich einer der ersten, die das aufgeschrieben haben, was da so alles passierte. Das war ein schwarzer Mensch. Und es war Musik, die die Eltern nicht mehr mochten. Auch ganz, ganz spannend. Also wo die Eltern gesagt haben, also nee, was die jungen Leute da hören, das ist ja also wirklich so unfassbar. Was soll das? Was soll dieser Blödsinn?
Das ist wichtig. Davon braucht man mal Nachschub.
Ja, ne? Genau. Und dieses Ragtime ist eine Mischung aus Marschmusik, Folk, Klezmer, Gospel und eben diesen Rhythmen aus den afrikanischen Ländern. Zur gleichen Zeit haben aber die Menschen aus Mississippi, und zwar Flüchtlinge aus Mississippi, aus dem Mississippi Delta, den Blues mitgebracht. Sie sind dahin gegangen nach New Orleans, weil sie dachten, naja, hier ist das Paradies. Hier würden sie nicht mehr auf den Baumwollfeldern arbeiten müssen. Und der Blues erzählt Geschichten und entstand eben aus dem musikalischen Kreis der damaligen Baptistenkirchen. Er erzählt von einer Situation, weswegen Mann oder Frau den Blues hat. Ihn zu haben, ist was anderes als ihn zu spielen. Und dieser Blues macht, dass es den Menschen danach besser geht. Vielleicht, weil sie ihr Leid klagen konnten. Und das mit Hilfe der Musik halt. Und aus diesen beiden Strängen entstand nun der New Orleans Jazz. Aus Blues und aus Ragtime. Und der Blues war halt kirchlich geprägt und der Ragtime, das, da gab es dann eben, das sah so ein bisschen aus wie Karneval, so manchmal. Das war ein bisschen lauter und so ein bisschen, die Leute tanzten auf den Straßen und so weiter und so fort, während der Blues ja doch ein bisschen gesetzter ist meistens. Und nun konnte man sozusagen über Gott und den Teufel musikalisch reden, kommunizieren. Wir werden gleich noch darüber reden, dass Jazz nämlich Kommunikation heißt eigentlich. Man konnte nun also Teufel und Gott musikalisch verarbeiten. Nun, es gibt eine entscheidende Wendung in dieser ganzen Geschichte, denn durch die amerikanischen Gesetze wurden plötzlich alle nicht weißen Menschen zu Menschen zweiter Klasse, auch die Kreolen, die plötzlich nicht mehr die Rechte hatten, die sie hatten, sondern plötzlich hatten sie auch nicht mehr die Rechte, weil sie nicht weiße Menschen waren. Kreolische Menschen wurden plötzlich schwarze Menschen. Von einem Tag auf den anderen. Das heißt, all die ganzen KünstlerInnen hatten nun keinen Platz mehr in der klassischen Hochkultur. Sie wurden also quasi über Nacht Teil der schwarzen Gemeinschaft. Und diese klassisch ausgebildeten MusikerInnen sollten die schwarze Musik nachhaltig verändern. Denn sie mischten ab jetzt ihr klassisches Können mit dem Blues der schwarzen Menschen. Sie brachten, wenn man so will, ein bisschen das Akademische in die schwarze Musik rein, in den Blues kann man sagen, also das Akademische in den Blues. Und das war dann der New Orleans Jazz. Der New Orleans Jazz war geboren. Aus Blues, Ragtime und jetzt plötzlich diese elaborierte klassische Ausbildung, die auf einmal mit dazugekommen ist. Ja, und mit dieser Art Ausbildung konnten die weißen MusikerInnen nun leider nicht mithalten. Also da konnten unsere weißen Freunde nicht mithalten, weil die weißen klassischen Musiker, die sind ja weiter in ihren Konzertsälen gewesen. Die hatten ja kein Problem. Aber all die anderen, die nicht in diesen Konzertsälen waren, ja, die wollten ja auch Musik machen, aber die hatten halt die Ausbildung nicht. Außerdem, ja, das mit dem improvisatorischen Können, das war ein bisschen viel für unsere weißen Freunde, nicht? da sind die dann ausgestiegen. Und deswegen war sozusagen der weiße New Orleans Jazz, nämlich Dixieland, ein wenig einfacher und technisch auch nicht so anspruchsvoll wie der New Orleans Jazz. Der erste Star des Jazz war Buddy Bolden, auch aus New Orleans. Der hat als erster lauter und expressiver gespielt als alle vor ihm. Das war ein Cornett-Spieler, Cornettist. Und der hat Soli ausgiebig gespielt. Plötzlich wurden Soli wichtig. Die Soli waren plötzlich tragendes Element der Songs. Und es passierte plötzlich, dass nicht nur einer solierte, sondern alle nacheinander. Dass man plötzlich mehr darauf achtete, wann die eine oder der andere anfängt oder aufhört. Man merkt schon, so langsam kommen Elemente dazu, die wir heute vom Jazz auch kennen. Jazz ist Musik, bei der Menschen zusammenkommen, um miteinander musikalisch zu kommunizieren, zu improvisieren. Und deswegen war Dixieland auch mehr geschrieben, denn improvisiert am Anfang. Das war so der Unterschied eigentlich. Dixieland war geschrieben, New Orleans Jazz war gespielt. Das konnten die halt nicht. So, sie haben es natürlich dann gelernt, klar. So, und dann ist es dann verschmolzen irgendwann. Und dieses musikalisch kommunizieren, zu improvisieren, musikalisch miteinander zu kommunizieren, musikalisch miteinander zu improvisieren, das passierte auf diese Art zum ersten Mal so richtig im New Orleans Jazz. Und davon war eben der Dixieland Jazz quasi die weiße Variante, allerdings eben ohne den wichtigen Part der Improvisation, sodass Dixieland am Anfang im eigentlichen Sinne gar kein Jazz war. Sondern erst dazu wurde, weil die natürlich auch immer besser wurden und dann verschmolz ist und heute kann man es eigentlich, wie schon gesagt, gar nicht mehr voneinander unterscheiden. Man muss sagen, Jazz ist eine Schöpfung schwarzer Menschen in den USA, die aus Ragtime, Blues und Rhythmen aus den jeweiligen Ländern der Vorfahren der verschleppten Menschen entstand. Und noch heute ist es so, wenn drei Menschen, die sich nicht kennen, zusammenkommen und alle drei Jazz beherrschen, dann kommt dabei eine Kommunikation auf musikalischer Ebene heraus, von der niemand weiß, wo das endet. Aber es ist immer Musik. Sie unterhalten sich frei miteinander, in der Sprache der Musik. Also so, wie wir beide uns jetzt unterhalten. Und niemand weiß, was der oder die andere gleich als nächstes sagen wird. Und wie das Gespräch genau verläuft und wo das genau endet. Das machen die mit Musik. Also was die da machen ist quasi, oder was wir jetzt hier gerade machen, ist gesprochener Jazz. Weil wir wissen ja auch nicht, was gleich passiert. Was der oder die andere auf vielleicht eine Frage antwortet oder auf reagiert auf etwas, was der dir jeweils andere sagt. Und Jazz ist gespielte Musik, gespielte Kommunikation. Und das ist ein bisschen einmalig in der Musikgeschichte, bis dato jedenfalls und auch bis heute eigentlich. Jazz ist ein kreativer Prozess an sich. JazzmusikerInnen können aus dem Nichts heraus Kunst kreieren. So wie wir aus dem Nichts heraus ein Gespräch beginnen können. Jazz war halt auch Freiheit. Schon immer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist so ziemlich das Individualistischste, was man machen kann, im positiven Sinne. Nicht im kapitalistischen Sinne, sondern im positiven Sinne. Weil jede und jeder auf seine und ihre Art das machen kann und so, ich sag jetzt mal, musikalisch reden kann, wie er oder sie es will und mag. Das ist in keiner Musik so möglich. Und das ist, macht diese Faszination aus. Und da diese Jazz-Geschichte, die Geschichte der US-amerikanischen Musik überhaupt ist, und da Jazz die originärste Musik aus den USA ist und eigentlich im Grunde genommen die US-amerikanische Klassik, also das, was in Europa die Klassik ist, ist eigentlich der Jazz in Amerika, in den USA. Und da das natürlich von schwarzen Menschen hauptsächlich angestoßen wurde und auch von schwarzen Menschen ins Leben gerufen wurde, wurde dieser Jazz natürlich auch irgendwann zu einer Bewegung. Aber dazu kommen wir in einer anderen Folge. Ja, ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen die Anfänge des Jazz ein bisschen näher bringen, euch ein bisschen erklären, was Jazz ist und wo das alles, wie das alles angefangen hat. Und wir werden uns in den nächsten Folgen dieses Jahres, also immer mal wieder in unabhängigen und nicht regelmäßigen Abständen, über die Geschichte des Jazz unterhalten, wo er dann sozusagen am Ende Oder bis wir dann zumindest irgendwann mal in die Gegenwart kommen.
Dann kommen wir damit zur nächsten Rubrik, nämlich gesehen. Für die heutige Sendung haben wir eine Folge der Veranstaltungsreihe Missverstehen Sie mich richtig von Gregor Gysi gesehen. Und zwar eine aus 2017, in der Kurt Krömer zu Gast war. Auch hier zur Einordnung eine kurze Einleitung zu den beteiligten Personen für alle, die entweder zu jung sind oder in den letzten paar Jahrzehnten unterm Stein gelebt haben. Gregor Gysi wurde 1948 in Berlin geboren. Er ist Rechtsanwalt, Politiker der Partei Die Linke, Autor und Moderator. Sein Gesprächspartner Kurt Krömer heißt bürgerlich eigentlich Alexander Beuzahn. Er kommt aus West-Berlin und ist Komiker und Schauspieler. Sein Weg dorthin war aber recht bunt. Er begann als Jugendlicher eine Ausbildung zum Herrenausstatter, die er aber abgebrochen hat. Ebenso eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann. Dann arbeitete er als Aushilfe bei einer Reinigungsfirma, als Hilfsarbeiter auf dem Bau. Nebenbei hat er allerdings begonnen, unter dem Pseudonym Kurt Krömer aufzutreten. Und er besuchte später noch die Schule für Tanz, Clown und Theater in Hannover. So, diese beiden, Kurt Krömer und Gregor Gysi, trafen sich nun im Dezember 2017 in der Berliner Distel im Rahmen der bereits erwähnten Sendung Missverstehen Sie mich richtig zu einem zweistündigen Gespräch und wir haben es uns angeschaut. Herr Martinsen?
Ja, was soll ich groß dazu sagen? Ich bin da durch Zufall drauf gestoßen, als ich mal wieder bei YouTube unterwegs war. Und ich fand es irgendwie ganz spannend, dass man über Kurt Krömer mal was anderes erfährt, als immer nur das, was man sonst sieht. Das hat mir sehr gut gefallen. Die beiden konnten auch sehr gut miteinander. Am Anfang hat Kurt Krömer noch versucht, ein bisschen die Rolle zu spielen. Das ist dann immer ein bisschen weniger geworden und hat sehr viel spannende Geschichten erzählt, dass es gar nicht immer so alles so gut lief. Ja, sondern dass er eigentlich auch sehr viel Glück gehabt hat und dass er jahrelang eigentlich in Kreuzberg, glaube ich, in der Schaubühne, ich weiß gar nicht, ja, aufgetreten ist und dass die ihn aber auch gar nicht verstanden haben und dass er eigentlich hätte eher fast Geld bezahlen müssen, dass er da aufgetreten ist, so mehr oder weniger. Ich fand die Geschichte mit Hannover krass, dass er da nach Hannover gegangen ist und dieses Clowns-Seminar dann auch noch besucht hat, was offensichtlich eine sehr ernste Veranstaltung war und gar nicht so lustig, wie sich das anhört. Ich finde es interessant, dass er eigentlich ganz viel angefangen hat, aber immer wieder was Neues gemacht hat und immer festgestellt hat, nee, das ist nichts für mich, ich muss da weg. So. Und das dann aber auch gemacht hat, was ich sehr, sehr cool finde, muss ich sagen. Hm. Und überhaupt muss ich sagen, ist mir der Typ durch dieses Gespräch wahnsinnig sympathisch geworden.
Ja, auf den Moment habe ich immer ein bisschen gewartet. Nein, er ist mir durchaus sympathischer als vorher. Dazu trägt durchaus auch bei, dass er einen sehr starken Berliner Dialekt hat. Also da kann man als Linguist das Handbuch rausholen, sehr schön. Interessant war auch, dass er gar nicht so lustig war. Du hast schon gesagt, er hat am Anfang noch die Rolle gespielt. Er hat sich glücklicherweise, wie ich finde, immer weiter geöffnet und hat, es ging ja im Grunde durchgängig um ihn und seine Biografie. Mhm. Da wäre es schwer gewesen, sich ganz zu verschließen, aber er hat doch irgendwann aufgehört, diese leicht zynische, sehr distanzierte Rolle einzunehmen, die er am Anfang hatte. Und wurde ein bisschen wärmer, das war schön. Insofern ist es auch gut, dass Sie später noch über die Verschmelzung von der Persona Kurt Krömer und der Person gesprochen haben, also der Person Alexander Beuzahn, die es anscheinend auch kaum noch gibt, weil er irgendwie zu Kurt Krömer geworden ist und ihr so ja auch tatsächlich heißt mittlerweile. Interessant fand ich das Gespräch mindestens mal für alle, die sich für seine Biografie interessieren. Aber natürlich kommen darüber hinaus auch andere interessante Themen auf den Tisch, also zu DDR, solche Dinge wie Pegida, die hatte ich schon wieder fast vergessen. Hm. Afghanistan und was er über Soldaten gelernt hat. Sehr spannende Geschichte. Und natürlich seine ganze berufliche Laufbahn. Also ich glaube, jeder, der es irgendwie annähernd in einer angrenzenden Branche machen will, der kann sich da viel Interessantes mitnehmen über genau das, was du auch schon gesagt hast. Also die lange Zeit, in der er aufgetreten ist, aber ihn eigentlich keiner haben wollte. Oder selbst später, als er bei GOP aufgetreten ist und eigentlich gefeuert werden sollte, aber er hatte einen Vertrag und hat einfach das durchgezogen und hat irgendwie jeden Abend da, oder ich weiß nicht wie oft, zu jeder Show da gestanden und Leuten Zeug erzählt, dass sie ihn nicht verstanden haben und nicht hören wollten, aber er hat das weitergemacht, bis der Vertrag durch war. Also Respekt auch dafür. Das ist alles Teil des Jobs und das hört man nicht unbedingt oft.
Ja, das stimmt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den ziemlich cool mittlerweile. dadurch. Ich mag den schon sehr gerne jetzt. Vorher wusste ich gar nicht, wer das ist. Also ich kannte nur diesen Kurt Krömer, diese Bühnenfigur, und konnte ehrlich gesagt den gar nicht einordnen und wusste immer gar nicht, wohin mit dem. So. Und dachte, ja, was macht er denn da? Ich habe seine Sendung ein paar Mal gesehen. Das war so eine der letzten Sendungen, die ich, glaube ich, jemals im Fernsehen gesehen habe. Und dachte immer so, das ist ganz okay. Wusste aber nie, wohin mit ihm. Ist das jetzt, wo will der hin mit mir? Komödiant, Kabarett, Comedy ist es nicht so, dann wieder nicht. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Also Menschen müssen ja immer irgendwelche Sachen einordnen, damit sie die Leute wieder aus den jeweiligen, aus diesem Zettelkasten, den sie sich so anlegen, ne, wieder rausholen und wieder reinstecken können, weil sonst haben wir ja keine Ordnung in unserem Gehirn, sonst ist ja irgendwann alles durcheinander. Insofern habe ich mich immer damit schwer getan, was mache ich jetzt mit dem? Was macht der denn da eigentlich? Der ist ja kein Mario Barth.
Nee.
Da ist er ja viel zu klug für. Es wurde in dem Gespräch auch, glaube ich, ziemlich deutlich, dass da eher ein sachlich distanziertes Verhältnis.
Das stimmt. Noch, dass er sehr engagiert ist. Ja. Also er hat an vielen Stellen noch einfach sich sozial engagiert. Das ist auch sehr gut zu hören.
Stimmt. Und so wie ich das jetzt sehe, würde ich ihn ja am ehesten so mit Leuten vergleichen wie Pastewka oder so.
Ja.
So Leute halt. Leute, die eine Rolle sind, von dem man nicht so genau weiß, wohin damit so. Ich weiß auch nie, was Olli Dietrich, also ich weiß, was der alles macht, ich verehre diesen Mann, aber das ist ja auch kein Kabarett, das ist aber auch mitnichten Comedy, dafür ist es viel zu anspruchsvoll. Also das ist so Leute, mit denen würde ich ihn am ehesten vergleichen wollen, so. Anke Engelke ist auch so eine coole, die auch so Sachen kann, so schauspielerisch, komödiantisch unterwegs ist, so. Da habe ich ihn jetzt gerade so ein bisschen zugeordnet zu den ganzen Menschen. So ein bisschen. Und das finde ich schön, weil vorher dachte ich eher so, ach, das ist doch auch wieder nur so ein Berliner. Und das ist ja gar nicht so. Also das ist überhaupt eine sehr schöne Sendung, muss ich ganz ehrlich sagen, von Gregor Gysi, die er da macht. Da ist auch Piet Klocke gewesen, der viel mehr diese Rolle ist als Kurt Krömer übrigens. Das finde ich ganz interessant. Der also auch wirklich so ist. Piet Klocke kennst du aber, ne?
Ja.
Ja, genau. Also der ist auch privat. Genau wie, ach, aber das, so halt. Der ist wirklich so. Der spielt das nicht mal. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Also das sind durchaus sehr interessante Menschen da. Ist eine sehr schöne Geschichte dabei bei YouTube. Kann man sich mal angucken. Missverstehen Sie mich richtig. Link ist zu finden bei uns auf feiertöne.de. Oder wenn ihr uns abonniert habt, glaube ich, dann, also über Feedburner, dann glaube ich auch. Aber der sicherste Weg ist feiertöne.de. Wir kommen zu Verkostet. Und wir kommen zu einer Distillery. Ja, da müssen wir mal gucken. Also Artback, Highland Park.
Muss ich warm einziehen oder was?
Und vielleicht noch Macallan. Wenn man die drei so zusammenpackt, dann kommt man ungefähr auf den Hype, den Buffalo Trace gerade so erlebt. Diese Brennerei bringt irgendwas raus und das Ding kostet sofort 500 Euro. Das ist also unbesehen. So ungefähr. Nun, diese Brennerei ist in Frankfort, in Kentucky natürlich. Die seit 1992 zur Sazerac Company gehört. Die Brennerei war in der Vergangenheit unter anderem auch als George T. Stack Distillery bekannt. Da gibt es auch einen Bourbon, der so heißt. Das ist einer der teuren. Oder Old Fire Copper, OFC Distillery, bekannt. Der Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon Whiskey wurde 1999 eingeführt. Die Brennerei behauptet, die Brennerei sei die älteste kontinuierlich betriebene Brennerei in den USA, was allerdings Maker's Mark ebenfalls für sich in Anspruch nimmt. Nicht? Das kennen wir ja aus Schottland. Wir sind älter, gar nicht. Seid ihr gar nicht. Geht weg.
Dafür sind wir die Nördlichsten. Dafür sind wir die Höchsten. Dafür sind wir die mit dem Hund.
Okay. Genau. So ungefähr. Der Name Buffalo Trace bezieht sich auf das Ufer des Kentucky River in Franklin County in Kentucky, wo sich laut Brennerei die Wege der verschiedenen Büffelherden während der Wanderung einst kreuzten. Und dieser Eagle Rare nun, das ist also ein Brand von Buffalo Trace, ist ein 10-jähriger Kentucky Straight Bourbon Whisky, der mit 45 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt wird. Er ist natürlich nicht gefärbt, ist ja ein Kentucky Straight Bourbon, aber wohl kühl gefiltert. Farbe wie immer beim Bourbon sehr schön. Dieser Eagle Rare 10 ist auch gar nicht so teuer übrigens.
Das ist aber ganz klar Bernstein.
Ja, das ist das ist tatsächlich Bernstein, ja, genau. Das ist, also bernsteiniger geht es eigentlich gar nicht.
Nee.
Da können wir uns drauf einigen. Ein bisschen, also eine Ecke heller als der Wild Turkey. Genau, so, mal gucken. Und diese, wie gesagt, dieser Eagle Rare 10, den kriegt man so für Mitte 30 Euro, also 35 Euro ungefähr. Das ist okay. Dann verrichten wir mal, ne?
Mhm. Ui, sehr süß. Volle Kanone Vanille.
Instantly Milchschokolade. Instantly Milchschokolade, ja. Finde ich.
Milchschokolade, Vanille.
Milchschokolade.
Das hat so ein Aroma. Kennst du dieses Butter-Vanille-Aroma zum Backen?
Ja, ja.
So, das ist da mit drin. Das ist ja spannend. Also es ist nicht nur diese warme, honigige Vanille, sondern auch diese Buttervanille. Spannend. Wie so Kekse irgendwie. Hm. Toll.
Müssen wir vielleicht auch nochmal. Denn natürlich hat auch Buffalo Trace eine Mash Bill. Und das ist ja immer ganz wichtig, im Gegensatz zu den schottischen Single Malts, wo es natürlich keine Mashbill gibt, ist ja völliger Blödsinn. Das ist ja aus Malz und fertig. Die Mashbill ist 100% Malt. Toll. Wir haben es hier mit 75% Mais, 10% Roggen, also weniger als bei Wild Turkey, und 15% Malz zu tun. Gemalzte Gerste.
Wenn mit der Zeit kommt dann noch so ein bisschen salzige Note raus.
Ja, durchaus. Bisschen Holz, ne? Bisschen Eiche. Hm. Schön eingebunden allerdings. Karamell, Honig. Ja, buttrig halt, ne? Sehr weich. Nicht so fruchtig wie der Wild Turkey.
Ja, stimmt.
Überhaupt, ja. Ich weiß nicht. Der ist auf der einen Seite sehr dicht. Von der Öligkeit und von der Buttrigkeit erinnert er mich fast ein bisschen an Laphroaig. Der hat auch so was Schweres. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist er, ja, also das sollte man vielleicht noch sagen, die 45 Alkoholvolumenprozente nimmt man nicht wahr. Ich finde allerdings, ich muss ehrlich sagen, Ich hätte gerne gehabt, wenn er ein bisschen mehr gehabt hätte. So 50 wären schön gewesen. Na, jetzt kommt Honig, ganz doll. Was ich hier schade finde, gar keine Frucht. Das ist alles dick und wuff, so.
Ja, dicke Vanille, Honig, Holz, das haut einen alles.
Holz, ja.
Karamell.
Ja. Und diese Milchschokolade, diese Vollmilchschokolade. Also eine sehr schöne Nase, so ist nicht. Also kann man schon machen. Also sehr lecker. Ich glaube aber, da Alkohol ja nun mal leider ein Aromaträger ist, ähnlich wie Butter. Naja, wir werden sehen. Aber Nase ist durchaus gefällig, muss ich sagen.
Also unerwartet komplex, finde ich.
Ja, da sind sie ja nun sowieso grundsätzlich gerne mal. Also das ist ja auch so ein Klischee, dass Single Malts grundsätzlich mal komplexer als ein Bourbon ist. Das ist ja auch Quatsch. Darüber müssen wir mal, also das müssen wir mal überwinden lernen. Ja, sollen wir mal probieren?
Oh, gerne, ja.
Ja, dann cheers.
Cheers. Mörderantritt. Sehr voll und rund. Scharf. Boah, und meine Güte. Karamell, Butter, Vanille, volle Laterne. Hui. Nochmal einen langsamen Schluck nehmen.
Bisschen fruchtig auf der Zunge. Hauch. Ja. Also, auf der Zunge sehr lecker. Jetzt kommt so im Nachklang so ein bisschen Vanille, Karamell, so ein bisschen Eier, Vanille. Und auch so eine Hauchfruchtigkeit jetzt doch, so ein bisschen. Aber auch das Salzige kommt ein bisschen. Aber insgesamt ist das ein zurückhaltender Nachklang. Also bei mir.
Mhm. Ich bin echt überwältigt. Ja, ist sehr lecker, aber er ist nicht schüchtern.
Finster, ich finde ihn im Nachklang sehr schüchtern.
Echt? Gar nicht, nee. Ich finde, der haut total rein. Das ist sehr scharf und rund, hat ganz viele, ist relativ komplex und halt diese Buttrigkeit und Süße, ist so intensiv. Das ist mir auch ein bisschen zu krass, ehrlich gesagt, aber
ja, so süß finde ich ihn gar
nicht. Schmeckt toll, aber es ist viel.
Ich weiß nicht.
Es wird auch so ein bisschen herb. Nee, nach hinten aus wird es eher ein bisschen herb, salzig, so, aber wenn dann noch im Mund ist, ist er schon auch wieder sehr süß.
Ja, ich weiß gar nicht, so süß. Ja, ich hätte gerne 5% mehr. Ich finde, ich will jetzt nicht dieses Wort nutzen. Ich muss jetzt was anderes finden gerade. Ich suche gerade ein netteres Wort dafür, weil es ja auch wirklich, er ist ja nicht schlecht, um Gottes Willen. Das ist ein guter. Also, er ist mir im Nachklang ein bisschen dünn.
Dünn?
Ja.
Wow, okay.
Also Mund ist okay, so. Mundgefühl ist super, aber so im Nachklang ist er mir ein bisschen, das ist, wie gesagt, 50, glaube ich, wäre gut gewesen. Durchaus lecker, keine Frage. Also Nase lecker, auf der Zunge lecker, Nachklang okay, würde ich sagen.
Interessant, wie unterschiedlich wir den wahrnehmen. Ich bin echt sehr umgehauen. Das ist lecker, aber es ist mir ein bisschen zu krass. Also wirklich, wäre es irgendwie scharf und volle Kanne mag,
scharf,
ist das perfekt. Also ja, das hat im Abgang so eine Schärfe.
Okay.
Und halt so einen intensiven Antritt. Also
intensiven Antritt?
Vielleicht bin ich geschwächt von 6 Tagen.
Vielleicht ist meine Zunge auch einfach, wie sagt man, vielleicht ist da mittlerweile Hornhaut drauf.
Das ist möglich. Also nach dem ganzen Gefasste, Zwangsgefasste hier, ich hatte auch einen ganz komischen, nicht komisch, sondern komisch erhöhten Geruchssinn. Vielleicht ist das jetzt so der erste Whisky danach. Und der haut einfach total rein bei mir. Also.
Ah ja, jetzt habe ich den Mais auch. Eine coole Sache, so ein Mais im Whisky finde ich witzig. Das ist eine schöne Geschmacksnote. Das hat was von Popcorn immer. Ja, also ich bin von dem Antritt nicht so ganz überwältigt, um das mal sehr wohlwollend zu formulieren. Ich finde ihn aber, ist okay, also ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ach, wie langweilig, sondern es ist okay. Auf jeden Fall. Nachklang, ja, Vanille halt, ne? Ist der Nachklang und Honig so ein bisschen, auch so ein bisschen, aber ja, ich hätte es ein bisschen gerne ein bisschen mehr so, von der Nachklangigkeit her.
Von der Nachklangigkeit, okay.
Ja, was machen wir nun mit dem? Also, an den Wild Turkey, bei mir, ich kann ja nur für mich reden, ich rede ja immer nur für mich, ich denke jetzt mal laut, an den Wild Turkey kommt er nicht ran, für mich. Letzte Woche nie im Leben, im Leben nicht. Nicht mal ansatzweise. Ganz zu schweigen von Bookers. Elijah Craig finde ich im Nachklang besser. Tja, der ist sehr gut. Und ich kann auch verstehen, warum den viele so gerne mögen. Weil das ist, ich glaube, das ist einer für Leute, die sich mit der Thematik Whisky beschäftigen wollen. Das ist sowas wie in Schottland Balvenie 12. Oder Aberlour 12 oder alles, was so nicht rauchig ist. Da gibt es ja ganz viele. Die meisten sind ja nicht rauchig. Sowas, Glenfarclas 12. So Sachen halt. Das ist ein guter Einsteiger. Glaube ich wohl. Weil er so weich und so umarmend daherkommt. Also das ist so ein, der will einem nichts Böses, Whisky. Finde ich.
Das habe ich anders erlebt.
Ja, das ist ein...
Das ist mir gleich ins Gesicht gesprungen. Aber,
ja. Also für mich ist das sehr angenehmer, runder, weicher Whisky, in dem Fall Bourbon, den ich lieber mögen würde, wahrscheinlich, wenn er noch 5% mehr hätte. Ich glaube aber, dann wäre wahrscheinlich für die Einsteiger wäre das dann ein bisschen viel. Trotz alledem hat mich die Nase begeistert und das Mundgefühl sehr begeistert. Und der Nachklang ist jetzt auch nicht ganz schlecht, das ist schon okay. Aber da gibt es dann meiner Meinung nach krassere, bessere. So, und ich würde dem jetzt mal 5 Punkte geben.
Wo wir so unterschiedliche Wahrnehmung hatten, möchte ich ihm aber auch 5 Punkte geben, denn er ist trotzdem lecker und er ist erstaunlich. Mehr geht nicht, aber weniger wäre irgendwie auch unfair. Also 5 von 7.
Ja, und ein Buffalo Trace, der 10 Jahre alt ist und den man sich leisten kann, das ist ja auch mal was. Mhm. Also die ganzen anderen Sachen, die da veröffentlichen, die brauchst du ja nur angucken, musst Geld bezahlen. Das ist ja furchtbar. Also das ist ja nicht zu glauben. Also, das ist ja kein Zustand. Also ich würde das einem Anfänger empfehlen. Oder einer Anfängerin. Du wahrscheinlich nicht so?
Nee. Also so gar nicht.
Ja. So, damit müsst ihr jetzt leben. Mit dieser Aussage müsst ihr jetzt leben. Wir sind, ja, agree to disagree. Und trotzdem gab es 5 Punkte von Frau Eichler und 5 Punkte auch von mir für den Buffalo Trace Eagle Rare 10. Und damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen und natürlich haben wir auch beim nächsten Mal Themen.
Genau, wir werden bei Gelesen uns mit Anton Wilhelm Amo beschäftigen. Bei Gehört hören wir Mindhive von Wire. Gesehen bringt uns zu Patton Oswalt mit I Love Everything. Und für alle, die uns im Internet hören, werden wir einen Wild Turkey 101 verkosten.
Ah ja, sehr schön. Zurück zu Wild Turkey. Ja. Das mit dem Gesehen kommt mir doch auch schon wieder so bekannt vor. Haben wir das nicht schon mal? Naja.
Nee, das haben wir nicht schon mal. Nee, das haben wir nur vor uns hergeschoben.
Ach, das haben wir. Ah, okay. Ja, ja, dann bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes zu sagen, als bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.